Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir wollen uns heute in dieser kleinen Episode über Geh nicht in den Winterwald unterhalten und möchten allen Zuhörern kurz erzählen, worum es geht in dem Spiel, wie man das spielt, wie man Charakter erschafft und wie so Abenteuer aussehen könnten. Ja, Stefan, du warst der Redakteur für das Buch. Erzähl doch mal ein bisschen, worum geht's denn bei Geh nicht in den Winterwald?
Ja, Geh nicht in den Winterwald oder Originaltitel Don't Walk in Winter Woods von Clint Krause.
Ein guter Name, Clint Krause.
Clint Krause ist ein guter Name. Ja. Ist ein kleines, leichtes Rollenspiel für Gruselgeschichten. Soll heißen Geschichten, wie man sie sich auch an einem Lagerfeuer in einer kalten Nacht erzählen könnte. Und es bedient sich folkloristischen Ängsten, bedeutet Märchen und Sagen aus dem tiefen Wald, dem Winterwald eben, wie er heißt, und den schlimmen Tragödien und Geschichten, die sich darin zugetragen haben, mögen.
Und das ganze Dorf, also das ist ja so ein kleines Dorf, was dann am Rande dieses Winterwalds lebt, und das spielt alles in den USA. Also das ist ein Setting, puritanisches Neuengland, könnte man
genau,
sagen,
also
oder?
Die amerikanischen Siedler im 18. Jahrhundert, irgendwo am Rande der Zivilisation, am Rande der Wildnis, mit einfachsten Mitteln, strenggläubig und einfache Leute, aber der große Wald vor ihnen.
Ja, um den Wald ranken sich ja die merkwürdigsten Erzählungen. Der ist also auch im Hochsommer ist es immer noch kalt und man fröstelt, wenn man hineingeht. Es ist mit seltsamen Lichtern verknüpft, die man des Nachts dort sieht. Das Ganze erinnerte mich so ein bisschen an Lovecrafts Beschreibung auch aus den Wäldern von Maine, wo dann auch seltsame Geräusche, seltsames Summen zu hören sind, oder auch von den typischen Stories von Nathaniel Hawthorne, wo eben auch die, so Sleepy Hollow, so diese Atmosphäre wird dann sehr gut aufgebaut, finde ich, innerhalb des Spiels.
Genau, Sleepy Hollow oder ein neuerer Film, den wir kürzlich davor gesehen hatten, war The Witch.
Oh ja, stimmt.
Wo es auch darum geht, dass Puritaner ausgestoßen von Dorf eben am Rande des Waldes leben und dort fürchten sich vor Hexen und Ähnlichem. Zugrunde liegt eben die Überzeugung oder der Glaube, dass man in einem Land lebt, das grundlegend übernatürlich ist, also dass dort die Mächte des Bösen oder die Mächte des Guten irgendwo am Werk sind. Und dieser Wald personifiziert eben alles, was das Dorf nicht ist. Es ist chaotisch und traumartig, bösartig.
Es gibt in dem Buch eine ganz nette Liste von Inspirationen, also auch Bücher und Short Stories, weiß ich, von Shirley Jackson, Die Lotterie zum Beispiel, ist eine ganz bekannte Geschichte. Und gerade aber auch bei Filmen, muss ich sagen, da gibt's so, also The Witch fand ich zum Beispiel sehr gut, der war richtig sehr atmosphärisch und hat auch an den richtigen Stellen die richtigen Entscheidungen getroffen, gerade wenn es um die Hexen geht, das wurde sehr schön dargestellt. Und es gibt natürlich noch so andere Klassiker, also The Village ist natürlich auch noch ein typisches, ja, hat natürlich einen Twist am Ende, kennen wahrscheinlich viele Leute, aber so von der Atmosphäre her, ne, man lebt in diesem Dorf, auch abgeschottet, also ne, das ist der einzige Punkt der Zivilisation, es dauert ewig, bis du in eine größere Stadt kommst oder sowas, das ist also völlig, du bist also völlig autark und bist eben auf dich selbst gestellt, und darum ist auch die Gemeinschaft innerhalb eines Dorfes so wichtig, weil sie ist dann überlebenswichtig.
Natürlich geht's bei Geh nicht in den Winterwald, wie der Name schon sagt, eigentlich nicht um das Dorfleben, sondern um die Tatsache, dass sich eine Gruppe von Leuten aus dem Dorf doch einmal aus irgendeinem sehr wichtigen Grund in den Winterwald hineinwagen. Daher fand ich eigentlich Blair Witch Project auch einen Film, den man unbedingt gesehen haben sollte, bevor man das spielt. Es spielt natürlich nicht im 18. Jahrhundert und diese ganze Setting ist ein ganz anderes, aber es geht auch darum, eine Gruppe von Leuten geht in den Wald, um den sich düstere Legenden ranken, und erleben dort eine Horrorgeschichte am eigenen Leib in diesem Fall. Und so ähnlich spielt sich Geh nicht in den Winterwald.
Was könnten denn Gründe sein, warum man in den Winterwald geht? Wir wissen doch alle, dass man da nicht reingeht.
Ja, aber manchmal muss man eben doch. Es könnte zum Beispiel sein, dass Und da gibt es auch in den großen Hintergrundteil des Buches, in dem sozusagen die Geschichte des Dorfs und des Winterwalds und die Legenden erzählt werden, immer wieder Gelegenheiten, in denen sich Menschen doch in den Winterwald trauen müssen. Zum Beispiel, wenn keine Nahrung mehr gibt. Es ist im Winter, alle Nahrungsvorräte sind aufgebraucht und man muss jagen gehen, damit das Dorf überlebt. Dann muss man zwingend in den Winterwald, denn da gibt es Wild oder Indianer, mit denen man tauschen kann.
Ja, oder noch schlimmer ist natürlich, wenn die Tochter des Müllers verschwunden ist und die Spuren führen eindeutig in den Winterwald.
Oder eben, Kinder tun dumme Dinge.
Ich hörte davon.
Ja, also eine Mutprobe zum Beispiel. Wer dazugehören will, der muss einmal in den Winterwald gehen mit verbundenen Augen. Oftmals glauben ja Kinder die düsteren Geschichten nicht, die die Eltern ihnen erzählen, und sind unbelehrbar und gehen doch in den Wald.
Gucken wir uns doch einmal an, wie das Spiel funktioniert. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass, wenn wir jetzt gleich erzählen, wie das funktioniert, jeder sofort eigentlich losspielen kann mit dem Spiel, weil die Regeln doch sehr, sehr einfach sind. Also ich würde das Ganze durchaus in eine Erzählspielrichtung lenken. Es ist ein Indie-Rollenspiel, ist wirklich ein sehr, sehr kleines Spiel auch nur. Sowas wie Kagematsu, im Grunde ja auch ein ganz kleines, auch sehr auf das konzentriert, was es tun soll, Spiel ist. Also es gibt keine großen Fertigkeitenlisten oder sowas. Also es ist kein Heavy Game, was dich auch über, weiß nicht, mehrere Kampagnen bringen wird. Es ist sehr konzentriert auf das, was es tun soll.
Aber anders als Kagematsu hat es eigentlich keine großen Indie-Mechaniken. Also mal Indie-Mechaniken wären ja durchaus clever erdachte Spielregeln, die erstmal ein bisschen abstrakt und manchmal auch etwas eigenartig wirken können, aber dann irgendwie Geschichte machen. Es ist ein Erzählspiel auf jeden Fall, aber eigentlich ein sehr klassisches Erzählspiel. Also es gibt einen Spielleiter, der erzählt, der die Situation beschreibt, und die Spieler reagieren darauf und sagen dem Spielleiter, was sie in der Situation tun werden. Dann fordert der Spielleiter Würfe, wie wir gleich hören werden, und darauf von den Ergebnissen aus geht es dann weiter. Es ist auch für jemanden, der noch keine große Erfahrung mit Rollenspiel hat, sehr, sehr einfach zu verstehen.
Vor allen Dingen, du hast eben auch klassische Abenteuer, die sind sehr kurz. Das sind meistens Szenen, die sich dann abspielen, weil auch so eine Spielrunde nicht 5 Stunden dauert oder so, sondern eher so 2 maximal, hätte ich jetzt so angedacht.
Ja, war bei uns auch immer so. Also die normale Lagerfeuergeschichte dauert ja auch keine 5 Stunden. Da wird gerafft und da wird schön erzählt. Ja, ich denke, nach 2 Stunden ist man damit gut durch mit einem Abend.
Gut, schauen wir einmal an, wie man so einen Charakter erschafft, bevor wir uns mit den eigentlichen Spielregeln machen. Wir machen mal beide einen Charakter, das geht ziemlich schnell. Und der Charakter besteht aus 3 Dingen. Er hat natürlich erstmal einen Namen, dann hat er ein Konzept, das ist sowas wie der Beruf oder auch was anderes. Und dann gibt's noch ein Motiv, was den Charakter antreibt. Ich würde sagen, den Namen machen wir zum Schluss. Es ist, glaube ich, viel einfacher, zuerst mit dem Konzept zu beginnen. Und Stefan, was für ein Konzept hast du denn für deinen Charakter?
Ich wäre gerne der Constable, also der Dorfpolizist. Das ist ein kleines Dorf, da gibt's nicht viele Ordnungsmacht, da gibt's den einen, der vielleicht eine Muskete hat, und das ist dann der Constable.
Sehr gut. Ich würde natürlich sehr gerne den Hexenjäger spielen. Kann man machen, ist aber natürlich schon, würde ich schon als herausragende Position sehen. Und da du schon einen Vertreter des Rechts sozusagen hast, finde ich das gar nicht mehr so passend. Ich glaube, dann gehe ich mit dem klassischen Holzfäller mal vorwärts. Ja.
Du siehst auch, was gerade passiert ist. Wir haben als alteingesessene Rollenspieler direkt die Abenteurer-Profession genommen. Wir sind diejenigen, deren Beruf es ist, Ding nachzugehen. Das ist gar nicht zwingend notwendig. Der Holzfäller ist gut, der Lehrer, vielleicht der Priester des Dorfs, vielleicht ein Kinder oder der Arzt, alles möglich. Wir sind natürlich wieder mal direkt ins Power Gaming
eingegangen. Power Tailing, ja. Wir wollen direkt Sachen rausfinden, das stimmt. Aber ich mach mal den Holzfäller. Das ist auch eine gute Sache. So, jetzt ist die Frage, was für ein Motiv hat denn dein Constable?
Also Motiv ist kurz gesagt einfach das, was man sich aufschreibt, um zu erklären, warum gehe ich eigentlich in den Winterwald? Was ist mein Antrieb, um überhaupt diesen Schritt zu wagen? Und ich denke, dass mein Constable von Liebe angetrieben wird.
Wen liebt er denn?
Er liebt eine junge Frau in diesem Dorf. Und je nachdem, welches Abenteuer kommt natürlich, würden wir dem Spielleiter dann entsprechend überlassen. Könnte es sein, dass sie oder jemand, der ihr wichtig ist, im Wald verschwunden ist oder irgendwas in dieser Richtung. Also es ist die Lehrerin des Dorfes nämlich. Die ist er verliebt.
Bei mir wäre der Holzfäller von einem großen Pflichtgefühl erfüllt. Hier ist niemand anders, der aufsteht, also muss er aufstehen und das Problem lösen. Denn sonst wird's noch schlimmer. Und wenn zum Beispiel die Lehrerin im Wald verschwunden ist und niemand will sie suchen und du bist der Einzige, der sie suchen gehen will, dann muss sich jemand begleiten, weil wir wissen alle, dass es sehr gefährlich ist im Winterwald.
Der Holzfäller weiß es vielleicht am allerbesten.
Völlig richtig, denn er geht ja ab und an mal in den Wald hinein. Und vielleicht ist er auch der Einzige, der sich gut auskennt. Wäre auch eine Motivation. Er ist, er hat Wissen. Also er kennt sich aus in dem Wald.
Mhm.
Zumindest im Anfangsbereich des Waldes, im lichten Wald, ja.
Genau. Und dann hätten wir im Grunde auch, naja, noch nicht ganz. Es fehlen die Namen.
Ja, bei Warhammer haben wir ja immer Alliterationen gebildet. Da hatten wir immer viel Spaß dran. Also das war immer Magnus der Magier und so. Aber könnte man natürlich jetzt auch machen, aber wir sind ja in einem amerikanischen kleinen Dorf. Das heißt also, ich bin Edward. Edward der Holzfäller.
Edward Holzfäller, dann bin ich William Pritchett. Ich habe auch einen Nachnamen, weil ich nicht einfach ein Holzfäller bin, weil ich eine wichtige Person des Dorfes bin.
Ja, du bist tatsächlich dann eine wichtige Person innerhalb des Dorfes auch. Wenn die natürlich fehlt im Dorf, dann könnte es natürlich nochmal gefährlicher werden.
Ich komme natürlich ganz sicher und wohlbehalten aus dem Winterwald zurück.
Oder? Das werden wir jetzt herausfinden. Wie funktioniert jetzt das Spiel?
Das Spiel funktioniert im Grunde über eine einzige Mechanik, die Kälte. Kälte ist das, was im Winterwald das Gefährliche repräsentiert. Ich habe Kältemarker, die anzeigen, wie viel die Kälte bereits Macht über mich gewonnen hat. Diese Marker können alles Mögliche sein, was man gerade zur Hand hat. Das können die ganz klassischen Glassteinchen sein, Streichhölzer, Karten, alles, was gerade da ist und mit dem man Kekse vielleicht, mit dem man seine Punkte zählen kann.
Wobei essbare Dinge meistens die Angewohnheit haben zu verschwinden.
Ist gefährlich, ja. Und ich starte mit einem Kältemarker, den kriege ich, wenn ich den Winterwald betrete, weil dort ist es immer kalt und bedrohlich.
Das trägt sozusagen auch dazu bei, es ist Furcht und Wahnsinn, das wird alles subsumiert unter der Kälte.
Genau. Wenn ich mich verletze, wenn ich erschöpft werde, wenn ich wirklich friere, wenn ich drohe, den Verstand zu verlieren, dann bekomme ich immer mehr Kältemarker und mir wird immer kälter. Und sollte ich irgendwann 6 Kältemarker haben, bin ich aus dem Spiel. Dann ist mein Charakter raus, dann kann es sein, dass er stirbt, dass er sich verirrt und nie wieder gesehen wird, dass er wahnsinnig wird und den Verstand verliert. Auf jeden Fall dann hat es diesen Charakter erwischt.
Wie führe ich denn Aktionen durch?
Das ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst einen W6, den hat man ja eigentlich immer irgendwo griffbereit, und den würfelst du dann. Wenn dein Ergebnis höher ist als die Anzahl an Kältemarkern, die du hast, dann hast du den Wurf geschafft. Ist das Ergebnis gleich viel oder niedriger, also die Kältemarker, die du hast, dann hast du den Wurf nicht geschafft. Das bedeutet, je mehr Kältemarker du ansammelst, desto schwieriger wird es, dass dir etwas gelingt im Winterwald.
Also das finde ich ganz clever. Für eine kleine Horrorgeschichte ist es nämlich genau das, was passiert. Je tiefer du dich hineinverstrickst in deine Geschichte, umso schwieriger wird es. Man könnte jetzt den Cthulhu-Zusammenhang ziehen. Je öfter du mit dem Mythos in Kontakt gekommen bist, umso schwieriger wird es, weiterem Mythos geistig gewachsen zu sein, weil ja deine Stabilität die ganze Zeit sinkt.
Ja, genau,
das
ist es.
Ist dieselbe Mechanik eigentlich.
Das heißt, je näher wir dem Ende des Abenteuers kommen, desto wahrscheinlicher wird es, dass irgendjemand ins Gras beißen muss.
Genau.
Aber nicht zwingenderweise. Also vielleicht haben wir ja auch alle Glück. Die Sache ist, dass diese Proben, die Würfelproben, eigentlich in einer Fragestellung verpackt sind. Der Spielleiter stellt nämlich innerhalb der Erzählung, die man macht, eine Ja-Nein-Frage. Wenn ich den Wurf schaffe, antworte ich auf die Frage mit Ja. Wenn ich den Wurf nicht schaffe, antworte ich auf die Frage mit Nein. Wenn ich also als Spielleiter frage, gelang es Edward, über den Baumstamm zu balancieren auf die andere Seite der Schlucht, dann würfelst du. Würfel doch mal bitte.
Ich würfel mal. Ich habe einen Kältemarker, weil wir ja gerade erst in den Winterwald gegangen sind.
Ja.
Ja, Edward gelingt es, über den Baumstamm zu gehen.
Sehr gut. Natürlich merkt man jetzt schon, wenn man aufgepasst hat, die Art und Weise, wie der Spielleiter seine Frage formuliert, gibt ihm natürlich gewisse Möglichkeiten, die Dramaturgie zu beeinflussen.
Es ist auch das Besondere an diesem Spiel. Es ist auch das, was bei uns am schwierigsten war. Nämlich das Erzählen in der dritten Person. Das ist nämlich noch was ganz Besonderes. Wir haben nämlich nicht, ich gehe in den Wald, das ist ja häufig so, sondern hier ist es wirklich so, Edward der Holzfäller griff seine Axt und machte sich auf in den Winterwald.
Denn das hat den Sinn, es soll eben, wenn man zusammensitzt, bei Kerzenschein oder am Lagerfeuer, soll es den Stil haben, den es hätte, wenn man wirklich alte Lagerfeuergeschichten erzählt. Und da würde man ja nicht sagen, ich ging in den Winterwald, sondern würde tatsächlich sagen, Edward der Holzfäller ging in den Winterwald.
Unglaublich schwer. Also als normale gestellte Rollenspielrunde. Ich habe das zu Weihnachten letztes Jahr oder davor das Jahr geleitet. Also das ist unserer Runde sehr schwer gefallen, weil du sehr schnell wieder in den alten Trott verfällst, eben zu sagen, ja, dann gehe ich jetzt weiter und versuche, den Wolf mit der Axt zu vertreiben. Ich meine, das funktioniert auch. Ne? Ist also nicht so, als ob das Spiel dann irgendwie zusammenbricht. Aber dieses etwas besondere Flair geht so ein Stückchen weit verloren. Also diese Lagerfeuergeschichte verliert dann so ein bisschen an Mythos, könnte man sagen.
Ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Also wir haben auch ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen in diese Sprechweise. Man kennt das übrigens, ganz ähnliches System, wenn man mal versucht, in einer Fantasy-Welt zu spielen, in der sich Leute mit sie anreden,
oh ja,
anstatt mit ihr. Ja. Schafft auch praktisch keinen am Tisch. Aber hier hat es sich wirklich gelohnt. Nach ein paar Minuten war man in dieser Erzählweise drin. Und wir hatten auch den Eindruck, dass die Spieler selber, wenn sie in der dritten Person in der Vergangenheit sprechen, dass sie dann selbst mehr ins Märchen erzählen fallen. Dass sie dann selbst mehr erzählen und mehr auskleiden und stimmungsvoller erzählen, als wenn sie einfach ihre Aktion ansagen. Also William Pritchard zitterte am ganzen Leib und zog den Mantel enger, als er den kühlen Wind spürte, der in den Nacken kroch. Hätte man so wahrscheinlich, wenn in der Ich-Perspektive niemals gesagt, aber so kam es einem sehr natürlich.
Ich fand auch ganz niedlich, dass im Anhang, ich weiß gar nicht, ob wir das in der deutschen Version auch noch drin haben, aber im Anhang gab es dann eine Auflistung von Worten, wie man sie in der dritten Person benutzt. Kann das sein?
Das haben wir nicht drin. Wir haben großes Vertrauen in...
das fand ich aber ganz niedlich. Also
was wir drin haben, sind Vergangenheitsformen.
Ah ja, stimmt.
Fühlte, hörte, sah, roch und schmeckte. Denn das sind ja die Sinne, die man ansprechen soll. Und die sind dann hier, stehen sie in der Vergangenheitsform, falls das jemand nicht genau weiß. Plus eine Liste an Gefahren aus den Wäldern. Falls jemand nicht weiß, dass es Bären und Luchse in den Wäldern gibt oder Dorngestrüpp, dann wird es ihm hier noch gesagt.
Wie nutze ich denn jetzt Geh nicht in den Winterwald? Also was mache ich denn damit?
Geh nicht in den Winterwald ist, denke ich, besonders geeignet für One-Shots, die man zu besonderen Ereignissen vielleicht spielt. Also, wenn man wirklich einfach mal zusammen Urlaub macht auf einer einsamen Waldhütte. Oder wenn man zusammen wandern geht und dann irgendwo eine Rast einlegt im Wald. Das wäre hervorragend.
Wer macht denn sowas?
Also,
es
soll Leute geben, die tatsächlich das Haus verlassen.
Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Du lügst doch.
Doch, wir haben zum Beispiel das erste Mal Geh nicht in den Winterwald gespielt auf unserem Rollenspielurlaub. Da haben wir uns in einer einsamen Waldhütte eingemietet und das dann bei Kerzenschein gespielt. Das war äußerst stimmungsvoll, kann ich jedem empfehlen.
Klingt wie der Start von Evil Dead eigentlich.
Es war sehr ähnlich, dieser Urlaub. Ja. Für so etwas ist Geh nicht in den Winterwald sehr gut geeignet und entsprechend auch gut geeignet ist es für Einsteiger. Dadurch, dass die Regeln sehr, sehr einfach sind und jeder in seinem Leben schon mal eine Gruselgeschichte gehört hat und daher instinktiv weiß, wie eine Gruselgeschichte funktioniert und wie man sie erzählt.
Da sich die Charaktere natürlich nicht großartig verbessern im Laufe des Spiels, also das bekommt man alles auf eine Karteikarte geschrieben, kann man sich zur Not auch merken, also weil es sind ja nicht so viele Infos, die man dann für den Charakter hat, ist, glaube ich, sehr deutlich klar, dass dieses Spiel nicht für 6-monatige Kampagnen geeignet ist. Ich bin mir sicher, dass man auch das machen könnte und ich kann mir auch vorstellen, dass man das Spiel wahrscheinlich noch ein bisschen erweitern könnte mit irgendwie Zusatzregeln oder sowas. Aber dafür ist das nicht gedacht. Das ist wirklich ein ganz kleines Spielchen und das holt man raus, wenn auch mal einer nicht kann. Bisschen wie bei Beyond the Wall. Also einer hat heute kurzfristig abgesagt. Der Spielleiter schnappt sich den Band oder unsere Abenteuer, die wir irgendwie neu dazu schreiben, liest sich irgendwie die 4 Seiten durch und dann kann es eigentlich schon losgehen.
Genau, und es kann mit einfachsten Mitteln improvisiert werden und es dauert nicht lange und man kann es auch einfach, vielleicht sind alle schon zu müde für, um D&D-Charaktere zu erschaffen und man setzt sich einfach nett zusammen bei Kerzenschein und erzählt noch eine Geschichte. Man nimmt einfach, an Spielmaterial braucht man nur eigentlich einen 6-seitigen Würfel, den gibt's selbst in den ältesten Spielesammlungen
Auch wenn du bei, ja, wenn man gerade Oma besucht, ist irgendwo noch die alte Spielesammlung.
Genau,
ja.
Und irgendwas, womit man seine Kältemarker zählen kann. Ja. Und dann kannst du losgehen.
Ich habe mit dem Spiel versucht, meinen Eltern zu erklären, was für ein merkwürdiges Hobby ich hier eigentlich betreibe.
Und wie lief das so?
Es lief, also ich glaube, mein Vater hat verstanden, worum es geht, und meine Mutter hat irgendwann nicht mehr zugehört. Ich glaube, das Problem ist einfach, wenn man den Leuten schon erklärt, hier, und wir haben hier, ich habe ein Spiel und da bist du hier, hast du Stärke, Geschicklichkeit und Mana, und was ist denn Mana und was, warum ist der stark, verstehe ich nicht. Aber wenn du hier einfach nur erzählst, alles klar, ich bin Holzfäller und ich habe ein hohes Pflichtgefühl, wenn jemand im Dorf ein Problem hat, dann möchte ich dem gerne helfen und es ist meine Pflicht, dem zu helfen. Und dann wird mit einem Würfel gewürfelt, den ich auch noch kenne, der nicht so komische Seiten hat. Mhm. Und dann gibt's eben noch die Punkte, die sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich eben irgendwas schaffe.
Und wie gesagt, jeder kennt...
Dann geht das schnell.
Jeder kennt, sei es von den Gebrüdern Grimm, die Märchen um Hexen im düsteren Wald. Und dass man sich ja nicht hintrauen sollte. Da kann man auf diese gemeinsame Sagenschatz zurückgreifen, den man eingeben bekommt.
Wir hatten eine schöne Anfrage hier im Tunnelon-Forum, ein User hat gefragt, ob es auch für Kinder geeignet ist, das Spiel.
Selbstverständlich. Also man kann natürlich, die Kältemarker sind sehr abstrakt. Es ist also nicht Lebenspunkte oder sowas, sondern es kann alles Mögliche sein. Ich selber kann als Spielleiter bestimmen, was passiert, wenn ich 6 Punkte erreicht habe, wenn ein Spieler 6 Punkte erreicht hat. Wenn man Slasher-Horror haben will, dann wird natürlich der Charakter grausam verstümmelt. Aber wenn ich das für Kinder haben will, dann entweder verläuft er sich oder, wenn man es für ganz kleine Kinder haben will, wird ihm kalt und er muss nach Hause zurück. Kann man natürlich auch machen. Und im Grunde kommt es dann einfach darauf an, was für eine Geschichte man erzählt. Je nachdem, für welches Publikum das Abenteuer sein soll, passieren einfach andere Dinge. Vielleicht ist es dann die Hexe dem Hexenhaus oder es ist ein seltsames Licht zwischen den Bäumen. Da kann man ganz verschiedene Themen und auch Altersgruppen eigentlich mit bedienen. Und das Regelsystem ist so einfach, dass man das auch wirklich mit Kindern spielen kann, ohne dass denen zu komplex wird.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube nur, dass das Abenteuer oder die Abenteuer, die mit dem Band geliefert werden, die sind alle auch sehr kurz. Also erwartet da jetzt keine großen, langen Abenteuerkonzepte. Die sind alle sehr kurz, sehr geradlinig. Die gehen schnell auf den Punkt zu. Die sind vielleicht für Kinder jetzt nicht so geeignet, weil die dann doch ein bisschen mehr auf Erwachsene zugeschnitten sind vom Gewalt- und Gruselfaktor
her. Das stimmt. Die sind zum Teil sehr handfest. Aber wenn ich die Zahlen gerade richtig vorliegen habe, haben wir ja schon inzwischen die 100 Vorbestellermarke geknackt.
Ja, das stimmt. Ich vielen Dank dafür auch. Ich bin gelinde gesagt überrascht.
Ich habe natürlich stets mit dem Erfolg des Spiels gerechnet. Und bei 100 Vorbestellern hat sich der gute Daniel Neugebauer bereit erklärt, ein Abenteuer zu schreiben, was für Kinder bis 8 Jahre oder um 8 Jahre.
Ja, genau. Genau.
Je nach 8 Jahre. Brauchbar ist, sozusagen, dass man auch mal ein Beispiel hat, wie ein Abenteuer aussehen würde, das man mit jüngeren Spielern spielt.
Ich glaube auch, das ist eine schöne Sache, um Leute an das Hobby ein bisschen heranzuführen, auf eine einfache Art und Weise.
Eins, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, ist, wir haben jetzt gesagt, was Geh nicht in den Winterwald nicht ist, kein besonders großes Spiel, keine komplexen Regeln, die Szenarien, kurz und geradlinig. Was macht denn dann noch den Großteil des Buches aus? Wie füllen wir denn die ganzen Seiten? Was ist denn das? Was finden wir noch im Buch?
Das ist aus dem amerikanischen Kickstarter entstanden. Also es gibt ja 2 Versionen von dem Spiel. Es gibt ja einmal eine Version, die, ich weiß gar nicht, die 2000 irgendwas erschienen ist. 7, 8, irgendwie sowas. Und da gab's schon so ein paar Sagen um den Winterwald. So. Und im Kickstarter haben sich dann auch bekannte Autoren der Rollenspielszene zusammengefunden und haben dann weitere Legenden um den Winterwald geschickt. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, also das haben wir nie benutzt, ich weiß nicht, ob ihr das in eurer Runde benutzt habt, ich hatte immer den Eindruck gehabt, dass du deinen Spielabend beginnst, indem du eine von diesen Sagen über den Winterwald vorliest, in einer schönen Vorleserstimme oder so, um so die Stimmung zu setzen für den Spielabend. Und dann liest du die Story von den Rowe-Schwestern vor zum Beispiel. Und dann geht's in dem Abenteuer vielleicht darum, dass die Rowe-Schwestern in den Wäldern gesichtet wurden.
Das ist definitiv eine Art, das zu machen, ja. Andererseits kann man als Spielleiter auch einfach diese Geschichten als Steinbruch verwenden. Die sind ganz grob chronologisch sortiert. Manche hängen eben auch zusammen und nehmen auf ältere Ereignisse Bezug. auf ältere Geschichten, sodass ein ganzer Teppich an Sagen rund um dieses Dorf gewoben wird, an denen man sich als Spielleiter bedienen kann, um seine eigenen Abenteuer zu stricken. Was für große Namen haben wir denn da dabei? Ich sehe gerade die Liste.
Ich glaube, Jason Morningstar war dabei.
Genau,
Jason der, Morningstar. Der Fiasco gemacht hat, unter anderem.
Jason L. Blair, der in Deutschland wahrscheinlich für kleine Ängste bekannt sein dürfte.
Stimmt. Interessante Story. Ich habe, als ich kann ich mal kurz hier erzählen, Business Talk hier, also ne, könnt ihr mal erfahren, wie so Sachen funktionieren. Ich schrieb hier an, gehe ich in den Winterwald, fand ich interessant. Ich glaube, wir hatten uns da beide darüber unterhalten, über das Spiel. Und wir haben das schon lange hier rumliegen. Das ist gar nicht so einfach gewesen, so ein Projekt fertig zu machen. Also das so, gehörte so mit Beyond the Wall zu den ersten Sachen, die wir so hatten.
Ich meine, mich erinnern zu können, ich hatte das auch damals, als ich das erste Mal gefunden habe, ist es auch schon Jahre her. Ist,
ja.
Ich glaube 2007 oder so habe ich das erste Mal das runtergeladen.
Und ja.
Das müssen wir eigentlich mal besitzen.
Und ich habe dann so eine schöne Mail aufgesetzt in meinem brüchigen Englisch, was geschrieben nicht ganz so schlimm klingt, wenn ich spreche, und schrieb dann also hier so ein Vorabding und wie man das machen könnte und sowas, und habe dann vergeblich versucht, irgendwie eine Mailadresse von Clint Krause irgendwo zu finden. Dann habe ich dann endlich eine gefunden und habe ich festgestellt, nachdem ich das abgeschickt habe, also kam dann auch eine Antwort, und dann stellte ich fest, ja, das war die falsche Firma. Ich habe nämlich dem kleinen Ängstemacher die Mail geschickt. Und dann hat Jason Blair geschrieben, ja, das finde ich ja voll nett, dass du das machen möchtest, aber ich habe das gar nicht gemacht. Das hat Ken Krause gemacht. Und das war mir mega peinlich. Und da musste ich erstmal zurückrudern. Und, kleine Ängste finde ich auch total super. Also habe ich auch hier die Übersetzung gekauft und so. Tolles Spiel und so. Und dachte, ja, alles gut. Und er hat mir dann die Mailadresse von Ken Krause gegeben. Das war aber mega peinlich. Hat aber alles geklappt. Und was mich natürlich auch besonders freut, ist, dass wir die Möglichkeit hatten, das Ganze neu zu illustrieren. Also die Christina Kister, die wir über den Patrick Wittstock kennen, der hier unser Layout macht gerade für Dungeon World und so, und der auch die Website und sowas gemacht hat und den ihr auch aus dem Berge des Wahnsinns Podcast kennt, der hat mir den Kontakt angegeben zu Christina, und das ist natürlich also unglaublich toll, also das ist klasse. Und der Adrian Lauer hat das Ganze übersetzt, was auch sehr zügig. Also er hat das viel schneller übersetzt, als ich dachte. Und dann lag das auch erstmal so rum, wie das dann immer so ist. Denn man hat so im Laufe des... ein Tag hat dann auch nur 24 Stunden und man hat dann so viel Kram, der immer irgendwie fertig werden muss. Und dann muss das erst fertig werden. Aber das langweilt bestimmt alle Leute, wenn ich hier über den ganzen Verlagskram spreche. Und das ist ohnehin schon hier ein schlimmer Werbepodcast. Insofern hoffe ich,
vielleicht schaffen wir auf den letzten Meter noch den... Bogen wieder zurück zum eigentlichen Produkt. Was meinst du da?
Möglich. Könnte möglich sein. Ich habe auch noch einen Tipp, den ich unbedingt loswerden muss für Inspiration. Eine meiner absoluten Lieblingsserien, Over the Garden Wall, hinter der Gartenmauer heißt es, glaube ich.
Ja, sehr gute Serie.
Also das ist, also als ich das gesehen habe, das war, also es ist unglaublich. Das gucke ich mir jedes Jahr, gucke ich mir das nochmal einmal an. Also es ist wirklich wunderschön.
Gut, dann lass uns doch noch kurz zum Ende unseres Beitrags hier darüber sprechen, was sich inzwischen getan hat. Wir haben schon gesagt, die 100 ist geknackt worden.
Ja.
An Vorbestellern.
Stimmt.
Das bedeutet, was kommt denn jetzt an Zusatzmaterial noch? An Stretch Goals sozusagen.
Ich hatte schon vor Jahren mal die Idee, für ein anderes Rollenspiel, bei dem ich mal tätig war, ein Band zu haben, wo es um Abenteuer geht, die man an Feiertagen spielt. Und ich fand das immer wahnsinnig interessant, weil es gibt eben Feiertage, die prädestiniert dafür sind, dass man sich mit Leuten zusammensetzt und Rollenspiel spielt. Weil der nächste Tag ist ja ein Feiertag und der ist frei. Also das heißt, man kann sich auch abends treffen und dann nochmal abends ein bisschen spielen. Das klappt für Weihnachten nicht ganz so gut, weil das ist dann meistens ein Familientag. Aber manchmal hat man ja Glück und irgendwie die Tage vor Weihnachten oder so, die Adventstage, bieten sich dann dafür an. Es gibt aber noch zig andere Feiertage. Also Ostern zum Beispiel, der ist bei uns in der Familie dann eher so ein bisschen lockerer. Also da ist dann irgendwie Karfreitag wieder nichts gemacht und dann hat man irgendwie Gründonnerstag, hätte man dann Zeit, schönen Abend zu spielen und eine schöne, schöne Ostergeschichte zu haben. Und da dachte ich mir, hey, diese Idee könnte ich jetzt mal richtig aufgreifen und dann machen wir doch einfach mal eine Sammlung von Feiertagen. Und dann haben wir mal ein kleines Brainstorming gemacht und ein paar Feiertage zusammengestellt für Geh nicht in den Winterwald.
Genau, das waren sozusagen die Vorbestellungen 80 bis 100. Je nachdem, wie weit wir da kommen, hätte es ein weiteres Szenario gegeben, um einen amerikanischen Feiertag Und da die alle geknackt worden sind, wird es die auch alle geben, 5 Stück. Ich mache wohl den Anfang selbst mit einem Abenteuer zum Independence Day. Also das spielt ja immer im 18. Jahrhundert nach dem Unabhängigkeitskrieg. Und dann die Nachwirkungen der Revolution gegen England natürlich noch auch im Wald deutlich spürbar. Das zweite Abenteuer wird von Verena Busch geschrieben. Das ist unsere Lektorin gewesen für Winterwald, die sehr ausführlich und sehr kompetent das lektoriert hat und viele eigene Ideen noch hatte, die sie jetzt hoffentlich in ihrem Abenteuer einbringen wird, indem es um den Valentinstag geht. Und bei Verena habe ich übrigens das erste Mal Winterwood gespielt und da habe ich mich dann entschlossen, das wirklich durchzuziehen.
Es ist übrigens faszinierend, manche Spiele lesen sich sehr merkwürdig, funktionieren dann aber in der Realität sehr gut.
Und Winterwald, würde ich sagen, liest sich eigentlich sehr simpel, aber im Spiel entfaltet es dann doch wirklich sehr viel Stimmung.
Aber wir haben auch noch ein paar Klassiker-Autoren sozusagen, haben wir auch noch gewinnen können, aus der alten Cthulhu-Garde.
Richtig, da haben wir Kai Tramdani, den ihr sicherlich kennt, der war bei 90 Vorbestellern dabei, der schreibt ein Abenteuer Osterfest, und Ralf Sandfuchs haben wir noch mit dabei, der sprudelt natürlich wie immer über vor Ideen, er hatte die Walpurgisnacht jetzt
das stimmt. Habe ich ihm mal zugewiesen, die Walpurgisnacht.
Ich persönlich würde allerdings nochmal meinen Hut dafür in den Ring werfen, dass er Thanksgiving macht.
Ist auch gut, ja.
Denn das ist wohl der amerikanischste Feiertag, der uns einfällt.
Außerdem hat Ralf uns auch noch beim Lektorat geholfen. Also der hatte das Ganze sogar ganz am Anfang schon in den Händen gehabt und angeschaut.
Also dem hatte ich auch ein paar wenn ihr auch wollt, dass amerikanische Siedler Thanksgiving mit Grusel verbinden, feiern müssen, dann schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht können wir Daniel und Ralf umstimmen, dass wir Thanksgiving nicht umstimmen müssen.
Aber Walpurgisnacht ist doch auch
gut,
ein Klassiker.
Thanksgiving wäre amerikanischer.
Ja, das stimmt natürlich, ja. Ja, ich habe ja selber noch Weihnachten dann als Fan genommen, weil ich finde, das war immer so mein Ding. Ich versuche immer jedes Jahr so eine Weihnachtsrunde zu machen, einmal in den Adventstagen. Das klappt manchmal klappt das nicht, aber da hatten wir schon sehr viele unterschiedliche Sachen. Habe ich meistens auch mit Kite dann gespielt. Wir hatten mal einmal für Unknown Armies hatten wir mal was. Oder nee, ich habe es für kleine Ängste, hatte ich es gemacht. Und da spielte man kleine Kinder in Frankreich, kurz vor der Französischen Revolution. Und das war aber eine Französische Revolution, dann auch, dass Magie und Aufklärung im Zwiespalt waren und sowas, und die Kinder waren alles Waisenkinder, die von einem Uhrmacher großgezogen werden, und am Ende hat sich dann etwas offenbart, das waren gar keine richtigen Kinder.
Also wir können Großes von dir erhoffen für das 100-Vorbesteller-Szenario.
So krass wird es nicht, aber ich wollte zumindest ein bisschen Lovecraft das Fest nochmal reinbringen, weil das ist einer meiner Lieblingsgeschichten und das passt auch ganz gut von der Stimmung her. Aber es gibt natürlich noch was anderes. Ich meine, das werden wir nie erreichen. Ich glaube da persönlich nicht dran, weil das wäre ziemlich irre. Wenn wir wirklich 150 Leute haben, dann machen wir nochmal was ganz Neues. Dann packen wir das Dorf nach Europa, beziehungsweise in unterschiedliche Regionen Europas.
Genau, also 150 wäre dann sozusagen 200% der Zielsumme, die wir hatten. Wenn wir das schaffen, dann ändern wir, da gibt es einen zweiten Abenteuerband, düstere Legenden aus dem alten Europa. Und da wird dann das puritanische Neuengland-Setting eingetauscht gegen zum Beispiel Burgruinen in Frankreich oder die Wälder Skandinaviens.
Moore in Russland. Russland finde ich auch ziemlich
interessant. Russland hatten wir drin.
Griechenland.
Griechenland hatten wir, als wäre fand ich das den stärksten Shift im Thema. Also von diesem düster kalten jetzt irgendwie zu dem verwunschenen und irgendwie rätselhaft Hainen und Inseln.
Gerade die Orpheus-Geschichte, wo seine Frau Eurydike von dem Satyr verführt wird an ihrer Hochzeit und
Spoiler-Alarm.
Ja, Spoiler-Alarm, ja. es geht in die Unterwelt, ja.
Ja, und natürlich haben wir auch deutschen Lande dann drin.
Ja. Klar.
Mit den Legenden der Brüder Grimm und dem Schwarzwald, und da kann man natürlich auch viele schöne Gruselgeschichten erzählen.
Das ist ein super Ding. Ich habe immer so Notizen hier. Gibt's ein tolles Ding, das nennt sich der Balzer Herrgott im Schwarzwald. Das ist innerhalb eines Baumes ist so eine Jesus-Figur drin. Und es ist natürlich natürlich großartig. Kannst du tolle Sachen mitmachen.
Ja, das wie gesagt. Darum kümmern wir uns dann, sollten wir wirklich bis wann auf 150 Vorbesteller kommen?
Bis zur RPC.
Bis zur
also,
RPC?
Das heißt bis zum 26. Mai.
Also wenn euch das interessiert, holt noch Leute ran, überzeugt noch Leute und wer weiß, vielleicht schaffen wir 150 ja noch. Ich bin da.
Bist du optimistisch?
Ich bin optimistisch.
Ja, ich bin jetzt schon sehr zufrieden. Also ich freue mich, wenn die Sachen angenommen werden. Also es gibt nichts Schöneres, als wenn die Leute dann auch tatsächlich das Spiel dann auch nutzen. Das ist eigentlich toll. Und ich hatte immer als Ziel gehabt, dass mehr Spiele rauskommen, die du sofort auch spielen kannst. Nicht nur im Regal rumstehen haben, sondern auch mal spielen. Finde ich ganz gut.
Und ich glaube, das ist das, was Genie in den Winterwald sein wird. Also es wird, glaube ich, weniger im Regal rumstehen, als mehr in irgendwelchen Rucksäcken und Reisetaschen zerknittert werden, um es irgendwann rauszuholen und zu spielen. Das würde ich mir zumindest wünschen.
Ja, das wäre eine schöne Sache, ja. Ja, dann vielen Dank für die Besprechung und die Hilfe bei Geh ich in den Winterwald. Und falls irgendwelche Fragen sind, gerne in den Kommentaren hinterlassen oder bei Facebook oder so. Also ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Und wir beantworten alles, was geht. Nochmal vielen Dank für alle Unterstützer, die jetzt schon die Vorbestellung gemacht haben.
Ja.
Und
vielen, vielen Dank.
Damit beenden wir diesen Werbepodcast und gehen zurück zu anderen Podcasts, die schon im Schnitt sind. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Mach's gut, tschüss.
Das tolle Musikstück Into the Storm stammt von Brandon Liu und steht unter Creative Commons Lizenz. Wer mehr von ihm hören möchte, kann einfach den Link unter dem Podcast anklicken und landet dann im Free Music Archive. Viel Spaß dabei!